Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Es war die Nachricht des heutigen Tages, die Meldung von der Freilassung von Julian Assange aus einem Hochsicherheitsgefängnis in London, in dem er in den vergangenen 5 Jahren einsaß. Für die USA war der WikiLeaks-Gründer so etwas wie der Staatsfeind Nummer 1, denn Assange hat zehntausende vertrauliche Dokumente des amerikanischen Militärs auf seine Enthüllungsplattform hochgeladen und damit aus Sicht der amerikanischen Strafverfolger Spionage betrieben, sowie das Leben zahlreicher US-Soldaten gefährdet. Doch nun ist es ganz offenbar zu einem Deal zwischen Assange und den US-Behörden gekommen. Assange selbst ist auf dem Weg Richtung australische Heimat. Zunächst aber muss er sich noch im Überseegebiet nördliche Marianen im westlichen Pazifik einem Gerichtstermin stellen. Wir berichten. Außerdem, die Staats- und Regierungschefs der EU einigen sich laut Insider auf eine zweite Amtszeit von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Zahl antisemitischer Übergriffe ist sprunghaft angestiegen und in Kenia, da stürmen Demonstranten das Parlament. Der Hintergrund anschließend hat die Überschrift Großbaustelle Sicherheit, was die Bundeswehr braucht. 7 Jahre lang hielt sich Assange also unter dem Schutz Ecuadors in dessen Botschaft in London auf, ohne das Gebäude je verlassen zu können. Hintergrund waren Vergewaltigungsvorwürfe und der Versuch, der Strafverfolgung in Schweden zu entgehen. Als der neu gewählte Präsident Ecuadors ihn loswerden wollte, nahmen britische Polizisten den WikiLeaks-Gründer fest. Seitdem saß er in einem Hochsicherheitsgefängnis in London ein und kämpfte gegen seine Auslieferung in die USA. Denn dort drohte möglicherweise sogar die Todesstrafe, weil Assange geheimes Material von den US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan veröffentlichte. Assange ist heute in Thailand zwischengelandet und ist nach dem Auftanken weitergeflogen Richtung nördliche Marianen. Anna Lou Beckmann berichtet.
Breaking news. Australian and WikiLeaks founder Julian Assange is a free man after.
Im australischen Fernsehen gibt es seit dem Morgen kein anderes Thema mehr. Julian Assange auf dem Weg in die Freiheit. Mehr als 10 Jahre dauerte der Rechtsstreit um seine Auslieferung. Nun ist er seiner Heimat Australien so nah wie nie zuvor. Auf den Straßen Sydneys zeigen sich die meisten Passanten erfreut über diese Entwicklung. Eine Frau sagt, sie findet die Nachricht großartig und wunderbar. Ihrer Meinung nach hätte er nie in Schwierigkeiten geraten dürfen, denn wir alle würden es verdienen, die Wahrheit zu erfahren. Sie findet, Assange war sehr mutig, deshalb sei sie froh, dass er nun frei ist. Ein Passant spricht von wundervollen Nachrichten. Er habe schon lange auf diesen Tag gewartet. Er hofft, dass damit der Gerechtigkeit Genüge getan werde. Es sei an der Zeit, dass Assange sein Leben fortsetzen dürfe. Es habe einfach alles viel zu lange gedauert. Ein anderer Mann sagt, er glaubt, dass Assange durchaus Verbrechen begangen hat. Seiner Meinung nach sollte man nicht ungestraft davonkommen, wenn man sehr vertrauliche Informationen veröffentlicht. Eine gewisse Bestrafung sei notwendig, doch er findet auch, es sei an der Zeit, dass er seine Strafe verbüßt hat. Hintergrund der aktuellen Entwicklung ist ein Deal mit den USA. Der sieht ein Schuldbekenntnis des WikiLeaks-Gründers vor. Danach und nach einer Verurteilung wegen Spionagevorwürfen dürfte Assange wieder in seine Heimat Australien zurückkehren. Ein Gericht muss diese Einigung allerdings noch absegnen. Offenbar, weil Assange das US-Festland nicht betreten will, wird die Anhörung am Mittwoch auf einer kleinen Insel im Pazifik stattfinden, und zwar auf Saipan. Es ist die nördlichste Marianeninsel. Die Region gilt als US-Außengebiet. Im Gespräch mit Reuters erklärt der zuständige Gouverneur Arnold Palasoy, welche Vorteile der Standort hat. Es ist die nächstgelegene Gerichtsbarkeit zu Australien, die sich auf amerikanischem Boden befindet und über ein Bundesgericht verfügt. Außerdem ist es offensichtlich, dass es hier weniger Potenzial für ein Chaos mit der Presseberichterstattung geben wird. Sie wollen das auf eine effiziente Weise erledigen, und zwar vor einem US-Gericht. Auf Videoaufnahmen vom Dienstag sieht es auf den Straßen und vor dem Gericht auf der kleinen Urlaubsinsel noch ruhig aus. Wenig deutet darauf hin, dass das die letzte Station auf Assanges Weg in die Freiheit sein könnte. Unterdessen mehren sich die Stimmen der Erleichterung. Julian Assanges Frau Stella hatte bereits in der Nacht zu Dienstag auf YouTube ein Video veröffentlicht, in dem sie allen Unterstützern dankte. Im Laufe des Tages sagte sie im Reuters-Interview: Natürlich denke ich, dass die US-Regierung den Fall eigentlich hätte komplett fallen lassen müssen. Wir werden uns selbstverständlich um eine Begnadigung bemühen. Die Tatsache, dass es einen Schuldspruch nach dem Spionagegesetz in Bezug auf die Beschaffung und Weitergabe von Informationen zur Landesverteidigung gibt, ist natürlich eine sehr ernste Angelegenheit für Journalisten. Stella Assange erwartet ihren Ehemann mit den Kindern in Australien. Weiter sagt sie, sie freue sich auf ein gemeinsames Treffen in Freiheit, erstmals nach etwa 14 Jahren. Auch die Eltern von Julian Assange haben sich zu Wort gemeldet. Seine Mutter Christina zeigte sich ebenfalls dankbar, dass das Martyrium ihres Sohnes endlich ein Ende finde. Sein Vater John sagte dem australischen Fernsehen, er freue sich, dass es so aussehe, dass sein Sohn ein normales Leben mit seiner Familie und seiner Frau Stella genießen könnte.
Anna Lou Beckmann war das, und damit nach Brüssel, denn hier wurden heute nicht nur die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und der Republik Moldau eröffnet. Von hier kam am Nachmittag auch die Eilmeldung. Kurz vor dem anstehenden EU-Gipfel haben sich die Verhandlungspartner der EU-Mitgliedsländer auf ein Personaltableau rund um Ursula von der Leyen verständigt und damit auf eine zweite Amtszeit für die Kommissionspräsidentin. Beim informellen EU-Gipfel vor einer Woche war eine solche Einigung noch gescheitert. Offiziell bestätigt ist die Einigung noch nicht, Klaus Remme in Brüssel, doch die Zeichen, die stehen auf Grün.
Ja, das ist eindeutig so. Wir bekommen die Einigung, über die seit Stunden berichtet wird, bestätigt von führenden Sozialdemokraten und auch führenden Liberalen im Europäischen Parlament. Es ging um Verhandlungen im Rahmen eines informellen Bündnisses, das schon in den vergangenen 5 Jahren die Mehrheit getragen hat. Auch die Stimmen, die vor 5 Jahren für Ursula von der Leyen zusammenkamen, nämlich Stimmen der Europäischen Volkspartei, zu der die Union gehört, diesen Sozialdemokraten und den Liberalen. Von jedem dieser 3 Parteien gab es 2 Unterhändler in den vergangenen Wochen, muss man sagen. Für die Konservativen hat der polnische Regierungschef Tusk und der Grieche Mitsotakis verhandelt, für die Sozialdemokraten der Bundeskanzler und der spanische Premier und für die Liberalen war es Macron und der niederländische Premier Rutte. Das Ergebnis ist das Paket, über das wir eigentlich seit Wochen spekulieren, dass Frau von der Leyen eine zweite Amtszeit bekommt als Kommissionspräsidentin. Der Portugiese Antonio Costa, ehemals Regierungschef, wird Ratspräsident und Kaja Kallas, die estnische Regierungschefin, soll Außenbeauftragte werden. So, da gibt es einige Spezifikationen, etwa dass Antonio Costas Vertrag, der dann 2,5 Jahre laufen wird, verlängert werden kann. Die Vorzeichen für den Gipfel am Donnerstag und Freitag stehen also günstig. Das Ganze muss im Europäischen Rat bestätigt werden mit einer sogenannten verstärkten Mehrheit. Und das bedeutet, dass hinter diesen Vorschlag 20 Staaten gebracht werden müssen, die zusammen 65% der Bevölkerung repräsentieren.
Und noch ist die Personalie nicht durch, weil die Kommission als Ganze braucht ja auch noch eine Mehrheit im Parlament.
So ist es. Das ist möglicherweise die höhere Hürde, ziemlich wahrscheinlich sogar. Und sowohl Liberale als auch Sozialdemokraten haben heute Nachmittag uns gegenüber bestätigt, dass man das hier nicht als Selbstläufer betrachtet, dass man Bedingungen stellt. Die Sozialdemokraten sagen, keine Zugeständnisse an Rechtsradikale, das sei die rote Linie für sie. Die Liberalen, die FDP-Abgeordneten etwa, fordern eine klare Absage an Gemeinschaftsschulden, eine konsequente Migrationspolitik. Ohne dies seien die Stimmen nicht zu haben.
Soweit also zu diesem Thema, Klaus Remme. Jetzt nochmal zu den Beitrittsgesprächen mit der Ukraine und der Republik Moldau. Ein historischer Schritt, aber nur ein Schritt eines langen Prozesses, oder?
Ja, sicher historisch aus Sicht der Kandidatenländer. Man hat lange darauf hingearbeitet. Gerade in der Ukraine erinnert man daran, dass die Maidan-Proteste, die pro-europäischen 10 Jahre zurückliegen, und der russische Überfall 2 Jahre, dass es danach sehr schnell ging mit dem Annäherungsprozess, mit dem Antrag auf EU-Beitritt, mit dem Kandidatenstatus, mit dem grünen Licht für Beitrittsverhandlungen, die dann jetzt heute begonnen haben, aber in der Tat vor allem symbolischer Natur. Jetzt beginnt ein Prozess, der sich Screening nennt, wo Brüssel die Kandidaten unter die Lupe nimmt und definiert, wie viel Reformbedarf da noch ist. Und Nachreformbemühungen dieser beiden Länder werden dann die eigentlich inhaltlichen Gespräche eröffnet in 35 Kapiteln. Das ist das gesamte Themenspektrum nationaler, internationaler Politik. Da muss viel angeglichen werden. Das wird sich ziehen. Und es wird sich ziehen über die ungarische Ratspräsidentschaft hinaus, die im Juli beginnt. Das ist wichtig, denn bei Viktor Orban weiß man nie. Die Begeisterung für einen Beitritt der Ukraine, die hält sich in engen Grenzen bei den Ungarn. Sie sagen, das Land ist weit entfernt davon, die Bedingungen für einen Beitritt zu erfüllen.
Gibt es einen Zeitplan? Kann es einen solchen überhaupt geben?
Nein, es kann ihn nicht geben. Das betont die Kommission in Brüssel immer wieder, weil sie auf Fortschritten beruht, die die Kandidaten machen. Einige warten seit über 20 Jahren. Ich will aber hinzufügen, es gibt neben dem Pflichtenheft der Kandidaten auch ein Pflichtenheft der Europäischen Union. Denn gerade bei dem Schwergewicht Ukraine, sowohl was die Fläche angeht, wichtig für die Agrarsubventionen, die wahnsinnig, wahnsinnig teuer werden würden, als auch mit Blick auf die Bevölkerungszahl, ist klar, so einfach können diese beiden Kandidaten nicht aufgenommen werden. Da wird es auch Reformen innerhalb der EU geben müssen, bevor das geschieht.
Live aus Brüssel war das der Kollege Klaus Remme. Schönen Dank. Der Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2023, der in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde, er hat gezeigt, dass der Rechtsextremismus weiterhin die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland ist. Heute legte eine Organisation eine aktuelle Statistik zu antisemitischen Vorfällen und Übergriffen vor. Das Ergebnis, die Zahl der Vorfälle ist seit dem 7. Oktober sprunghaft angestiegen. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Felix Klein, der Beauftragte der Bundesregierung für den Kampf gegen Antisemitismus, fasst die Ergebnisse des Berichts für 2023 zusammen.
Der heute erscheinende Jahresbericht des Bundesverbandes RIAS wartet mit absolut katastrophalen Zahlen für das Jahr 2023 auf.
Die Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS, zählten im vergangenen Jahr 4.782 antisemitische Vorfälle. Das sind 83% mehr als im Vorjahr. Die meisten Vorfälle in Deutschland ereigneten sich nach dem Massaker der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober. Bei mehr als zwei Dritteln der Fälle handelte es sich um israelbezogenen Judenhass, etwa die Delegitimierung Israels oder die Gleichsetzung von Jüdinnen und Juden mit Israel. Häufiger als zuvor zeigten die Täter ihren Antisemitismus im öffentlichen Raum. Juden würden überall angegriffen, im Wohnumfeld, bei der Arbeit, beim Sport, in der Kultur, im öffentlichen Nahverkehr und in sozialen Medien, erklärt der Geschäftsführer des Bundesverbands der Recherchestelle, Benjamin Steinitz.
Die ständige Erfahrung, nur akzeptiert zu werden, wenn eine öffentliche Distanzierung von Israel erfolgt oder sich für das israelische Handeln rechtfertigen zu müssen, bringt viele Jüdinnen und Juden in eine isolierte Situation.
Steinitz zählt 7 Vorfälle extremer Gewalt gegen Juden, darunter Brandanschläge auf eine Synagoge in Berlin und auf das Haus einer jüdischen Familie im Ruhrgebiet. An das Haus hatten die Täter geschmiert: Geld regiert die Welt, Fuck Israel und Free Palestine. Im November 2023 erhielt die jüdische Gemeinde Freiburg einen Drohbrief mit den Worten: Bald ist wieder Reichskristallnacht. Auch in Freiburg werden wir das Werk der Vernichtung des Judentums fortsetzen. Zitat Ende. Angesichts des wachsenden israelbezogenen Judenhasses fordert der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein Ergänzungen im Strafgesetzbuch.
So muss der Aufruf zur Vernichtung anderer Staaten unter Strafe gestellt werden. Das Verbrennen von Flaggen anderer Staaten, also ihre sinnbildliche Vernichtung, ist ja bereits schon strafbar, was das Vorgehen gegen israelfeindliche und damit antisemitische Demonstrationen erleichtert. Hier sollten wir nun den nächsten logischen Schritt gehen.
Zudem, so Klein, müsse der Volksverhetzungsparagraf erweitert werden. Auch Hetze gegen nicht-inländische Personen und Gruppen und antisemitische Chiffren sollten unter den Tatbestand der Volksverhetzung fallen. Dem stimmt Daniel Botmann, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden, zu.
Antisemitisch zu sein ist in Deutschland immer noch zu einfach und zu günstig.
Darüber hinaus fordert Botmann, dass sich der Gesetzgeber verbindlich auf die Antisemitismusdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance, kurz IHRA, festlegt.
Die IHRA-Arbeitsdefinition für Antisemitismus muss auch einen verbindlichen Status bekommen, damit auch Rechtssicherheit für die Justiz und die Sicherheitsbehörden bei der Antisemitismusbekämpfung geschaffen wird.
Die Bundestagsfraktionen von Union, SPD, Grünen, FDP und Linken reagieren auf den RIAS-Bericht mit einer gemeinsamen Erklärung. Darin heißt es, angesichts des historischen Höchststandes antisemitischer Vorfälle sei die gemeinsame Verpflichtung, den Antisemitismus zu bekämpfen, wichtiger denn je.
Zum 8. Mal seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober reiste Außenministerin Baerbock in den Nahen Osten, um Möglichkeiten auszuloten, die Geiseln zu befreien und den Krieg im Gazastreifen zu beenden. Nach ihren Gesprächen in Israel ist Baerbock am Nachmittag im Libanon eingetroffen, denn auch hier stieg zuletzt die Kriegsgefahr. Anna Ausius.
Seit Monaten kommt es im Süden des Libanon zu heftigen Kämpfen zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah. Die schiitische Miliz beschießt aus Solidarität mit den Palästinensern in Gaza den Norden Israels. Vor kurzem haben sich die Spannungen zwischen den Akteuren verschärft, als Israel einen hochrangigen Hisbollah-Kommandeur tötete und die Hisbollah-Drohnen über Israel schickte. Die internationale Gemeinschaft versucht, zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln. Nach Worten des Sicherheitsberaters von Premier Netanyahu wolle Israel sich bemühen, den Konflikt mit der Hisbollah diplomatisch zu lösen, hieß es heute. Bundesaußenministerin Baerbock bezeichnete die Situation als, Zitat, brandgefährlich. Auf beiden Seiten der Grenze seien zehntausende Menschen aus ihren Häusern geflohen, so die Ministerin. Sie alle müssten und wollten wissen, wann sie wieder zurück können. Die deutsche Außenministerin betonte, es wachse die Gefahr, dass, Zitat, eine Fehlkalkulation von einem Moment auf den anderen einen heißen Krieg auslöst.
Zurück ins Inland. Bis zum 3. Juli sollte er eigentlich stehen, der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr. Seit Wochen treffen sich Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner fast täglich, um die schwierige Aufgabe zu meistern. Mittlerweile scheint klar, der angepeilte Termin dürfte nicht zu halten sein. Jetzt ist vom 17. Juli die Rede. Jörg Münchenberg.
Zu groß sind offenbar weiterhin die Differenzen zwischen SPD, Grünen und FDP, wo genau und in welchem Umfang gespart werden muss. Rolf Mützenich, der Fraktionschef der SPD-Bundestagsfraktion, reagierte heute hörbar verschnupft auf die anhaltende Hängepartie.
Wenn die Bundesregierung dann noch ein bisschen Zeit für braucht, sich zusammenzufinden, dann sollen sie es von mir aus tun.
Gleichzeitig verstärkte Mützenich den Druck auf die Regierung. Spätestens in der kommenden Woche müsse der Bundeskanzler für mehr Klarheit beim Haushalt sorgen, indem eine zweistellige Milliardenlücke klafft. Gestern hatte die sozialdemokratische Bundestagsfraktion deshalb erneut die schwarze Null in Frage gestellt und die Ausrufung eines Haushaltsnotstandes gefordert, verknüpft mit einer deutlichen Ansage an Olaf Scholz, die wiederum Wiebke Esther, die Sprecherin der Partei Linken, heute Morgen im Deutschlandfunk wiederholte.
Für uns ist klar, wir müssen alles dafür tun, einen Haushalt aufzustellen. Aber diesen Haushalt wird es auch nicht um jeden Preis geben, denn nicht nur für die Tatsache, dass wir einen Haushalt aufstellen, sondern auch was für einen Haushalt wir aufstellen, haben wir eine Koalition eingegangen und Verantwortung.
Die Grünen treten trotz der anhaltenden Differenzen etwas zurückhaltender auf. Auf eine Woche komme es nicht an, meinte etwa Fraktionschefin Katharina Dröge. Zudem sei man auch zu Einsparungen bereit. Aber
Olaf Scholz hat ja gesagt, er wird den Sozialstaat schützen. Und meine Erwartung ist, dass sich das selbstverständlich auch in diesen Haushaltsverhandlungen dann darstellen wird. Er ist in der Verantwortung, einen Haushaltsentwurf vorzulegen, der dazu führt, dass wir mit Blick auf den Sozialstaat keine Kürzungen vornehmen.
Was aus grüner Sicht bedeutet, das Rentenpaket 2 mit der Festschreibung des Rentenniveaus bei 48% muss wie angekündigt kommen, ebenso die Einführung einer Kindergrundsicherung. Letztere wiederum wird es aber auch in dieser Woche nicht in den Bundestag schaffen. Gerade bei den Liberalen gibt es Vorbehalte, die allgemeiner gehalten Finanzminister Christian Lindner, FDP, auf dem Tag der Industrie heute so formulierte.
Wir brauchen eine Wende auch im Haushalt. Eine Wende von Konsum und Umverteilung hin zu Gestaltung und Investition. Und das erfordert harte Gespräche. Ich bin aber überzeugt davon, es ist alle Mühen wert.
Dennoch, die Ampel will mit dem Haushalt 2025 auch ein Wachstumspaket präsentieren, das aber mangels finanzieller Ressourcen eher bescheiden ausfallen dürfte. Eine komfortable Situation wiederum für die Opposition, CDU-Chef Friedrich Merz.
Ich bin gespannt, wie die Diskussion in der Koalition weitergeht. Wir gehen jedenfalls davon aus, dass es einen Streit und die Fortsetzung des Streites um den Haushalt auch in der Sommerpause 2024 geben wird.
Eine wohl nicht zu gewagte Prognose. Angesichts der äußerst zähen Haushaltsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP, die sich jetzt schon ein paar Monate hinziehen.
Über den sprunghaften Anstieg antisemitischer Übergriffe haben wir ja bereits berichtet in dieser Sendung. Nicht nur Jüdinnen und Juden allerdings werden Opfer von Angriffen und Diskriminierungen. Die Zahl derer, die sich wegen derartiger Vorfälle melden, auch sie ist erheblich angestiegen. Gudula Götter berichtet.
Immer mehr Menschen wenden sich mit Beschwerden an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Deren Leiterin, die unabhängige Beauftragte Ferda Ataman, sieht das nicht als Problem, im Gegenteil.
Die Beratungszahlen der Antidiskriminierungsstelle sind nicht repräsentativ. Viele Menschen machen Diskriminierung mit sich alleine aus und viele Fälle werden nie gemeldet. Aber die Tatsache, dass sich die Beratungsanfragen binnen 5 Jahren verdoppelt haben, zeigt, immer mehr Menschen wollen sich gegen Diskriminierung wehren. Und das ist ein gutes Zeichen.
Trotzdem zieht sie aus den Anfragen, die sie und andere Beratungsstellen erreichen, den Schluss, dass sich das gesellschaftliche Klima teilweise verschlechtert.
Menschen erleben Rassismus und Antisemitismus, Queerfeindlichkeit, Verachtung für Menschen mit Behinderung, Herabwürdigung von Frauen und andere Diskriminierungen offener, direkter und härter. Die Hemmschwellen scheinen zu fallen. Diskriminierungen finden seltener hinter vorgehaltener Hand statt.
So würden etwa Arbeitgeber offener als früher Bewerber mit diskriminierenden Begründungen ablehnen. Fast 10.800 Beratungsanfragen gab es im vergangenen Jahr, 22% mehr als im Vorjahr. Dabei schützt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz vor ganz bestimmten Diskriminierungen.
Aus diesen Gründen haben uns 8.300 Fälle erreicht. Am häufigsten wurde dabei rassistische Diskriminierung gemeldet. Mehr als 3.400 Fälle betrafen Rassismus. Das entspricht 41% der Anfragen. An zweiter Stelle folgt Diskriminierung aufgrund einer Behinderung mit 25% und fast genauso viele, nämlich 24%, beziehen sich auf das Merkmal Geschlecht.
Deutlich gestiegen ist auch die Zahl der Beschwerden wegen Altersdiskriminierung. Das Gesetz nennt außerdem die sexuelle Identität und Religion oder Weltanschauung. Es gilt bei Alltagsgeschäften, auch bei der Wohnungssuche und, besonders wichtig, am Arbeitsplatz. Dem gilt fast ein Drittel aller Beratungsanfragen, gefolgt von Erfahrungen der Ausgrenzung im Alltag, vom Restaurantbesuch über die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel bis zum Einkaufen. An dritter Stelle stehen Erfahrungen mit staatlichen Stellen. Allerdings gilt da das Gesetz gar nicht, das Grundlage für Atamans Arbeit ist. Sie kritisiert das.
Mit anderen Worten, das AGG schützt vor rassistischer Diskriminierung im Supermarkt, aber nicht im Jobcenter.
Ein Grund für diese Einschränkung ist, dass staatliche Stellen direkter an die Grundrechte gebunden sind als private. Trotzdem ist dies einer der Punkte, die Ataman geändert sehen will. Sie dringt auf eine Erweiterung des Gesetzes, die sich die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP auch in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen hat. Bisher hat das zuständige Ministerium von Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP, allerdings keinen Entwurf vorgelegt. Auch das kritisiert Ataman, die auch mehr Kriterien umfasst sehen will, darunter die Staatsangehörigkeit oder den sozialen Status. Letzteres könnte etwa Bürgergeldempfänger betreffen, denen eine Wohnung nicht vermietet wird. Dass mit dem sozialen Status auch die Solvenz einhergehen kann, will Ataman dabei nicht als Argument gelten lassen.
Das AGG sagt keinem Vermieter oder keinem Arbeitgeber, wen er einzustellen hat. Aber es ist nicht mehr möglich, wenn das Gesetz gilt, dass Menschen diskriminierend abgesagt wird oder aus diskriminierenden Gründen.
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz folgt europäischen Vorgaben und stammt aus dem Jahr 2006. Die Antidiskriminierungsstelle kann rechtlichen Rat erteilen, Stellungnahmen einholen und gütliche Einigungen vermitteln.
Seit Tagen demonstrieren in Kenia die Menschen gegen die Regierung. Heute erstürmten sie das Parlament. Es gab offenbar mehrere Tote. Navena Kotor.
In Kenia stehen das Internet und soziale Medien wie die Plattform X nur noch eingeschränkt zur Verfügung. Dem kenianischen Privatsender KTN sollen die Behörden mit der Schließung gedroht haben. Im ganzen Land sind die Menschen auf der Straße, um geplante Steuererhöhungen zu verhindern. In der Hauptstadt Nairobi gelang es Demonstranten, das Parlamentsgelände zu stürmen. Bei dem Versuch, die Demonstranten zurückzudrängen, soll die Polizei auch scharfe Munition eingesetzt und Menschen getötet haben. Verletzte werden in einer nahegelegenen Kathedrale behandelt. Die anwesenden Abgeordneten, die zuvor das umstrittene Gesetz verabschiedet hatten, sollen die Flucht ergriffen haben. Schulen und Geschäfte sind geschlossen. Der Verkehr im Zentrum der Hauptstadt ist lahmgelegt. Viele Menschen in Kenia haben bereits jetzt mit hohen Lebenshaltungskosten zu kämpfen. Aber Kenias Staatskasse ist leer. Das Land ist im Ausland hoch verschuldet und braucht die Steuereinnahmen.
Informationen von Navina Kotor. In diesen Tagen finden also die entscheidenden dritten Gruppenspiele bei der Fußball-EM statt. Aktuell seit 18 Uhr laufen die beiden letzten Partien in der Gruppe D. Mehr dazu, welche Entscheidungen noch fallen, dazu jetzt Christina Hövelands aus unserer Sportredaktion.
Ja, klar ist bereits, dass Polen nach der Gruppenphase nicht mehr dabei ist. Die Polen sind unabhängig vom heutigen Spiel ausgeschieden. Frankreich und die Niederlande sind bereits sicher im Achtelfinale. Und dann ist da als Vierter im Bunde in Gruppe D, die gerade spielt, noch Österreich. Die Österreicher können sich noch fürs Achtelfinale qualifizieren. Den Stand der Dinge haben unsere Reporter in den Stadien. Und da schalten wir jetzt hin. Bei Frankreich gegen Polen in Dortmund steht es 0:0. Das beobachtet Thorsten Iffland. Und die Niederlande gegen Österreich in Berlin, da steht es nach einem Eigentor der Niederländer 0:1 und das hat Michael Augustin im Blick.
Wenn das Spiel fortgesetzt wird, eine gelbe Karte will ich auch noch nachtragen, weil das eine mit Folgen ist. Patrick Wimmer, der Mann vom VfL Wolfsburg, hatte da Herr Treuder, den niederländischen Rechtsverteidiger, gestempelt. Also ist ihm mit seinem Fuß auf den Fuß gelatscht. Das gab dann die gelbe Karte vom slowakischen Schiedsrichter. Wimmers zweite im laufenden Turnier. Also der fehlt dann im Achtelfinale gesperrt. Hier Trinkpause, das hattet ihr in Dortmund schon. Ihr seid uns also einen Schritt voraus, Thorsten. Du kannst erstmal weitermachen.
Nach 35 Minuten eine Trinkpause, das ist auch vom Timing jetzt nicht ganz so optimal, würde ich mal behaupten. Gleich ist ja schon Halbzeit, sowohl in Berlin als auch in Dortmund. 10 Minuten noch bis zur Pause, 0:0 hier und die Polen beißen sich mehr und mehr in das Spiel rein. Jetzt Einwurf direkt vor der polnischen Bank von Jakub Kivior in die Spitze geworfen auf Urbanski, verliert aber das Duell gegen Saliba und die Franzosen können aufbauen. Die Franzosen, die mich nach wie vor, ich habe es eben schon angedeutet, nicht so richtig überzeugen, nicht so richtig befreit wirken, ihre Überlegenheit, ihr Tempo überhaupt nicht ausspielen gegen die Polen. Ich meine, die sind ausgeschieden, für die geht es um nichts mehr. Und irgendwann muss man ja mal in den Flow kommen bei so einem Turnier. Das ist den Franzosen bislang noch nicht gelungen. Nach wie vor nur ein einziges Tor. Jetzt muss ich mal zusammenrechnen. 90 Minuten im ersten Spiel, 90 Minuten im zweiten Spiel und 35 hier macht 215, glaube ich. 215 Minuten ohne eigenes Tor. Das ist nach wie vor die Bilanz bei den Franzosen und trotzdem stünden sie im Achtelfinale. Sehr, sehr minimalistisch nach wie vor, wenn das mal nicht spätestens in der K.O.-Runde in die Hose geht. Jetzt ist das Spiel hier in Dortmund unterbrochen. Foulspiel da von Upamecano, der Urbanski, glaube ich, hinten an der Achillessehne trifft. Hat er nicht absichtlich gemacht, mal mein Eindruck, oder trifft er ihn sogar auf der Hand. Auf jeden Fall unangenehm, das medizinische Personal der Polen ist da, aber Urbanski, der steht schon wieder und trottet Richtung Seitenlinie und wird gleich sicherlich nochmal ein bisschen Eisspray abbekommen und dann geht es für ihn sicherlich weiter und noch eine nette Geste vom polnischen Team. Da hat Koundé um einen Schluck kaltes Wasser gebeten, hat er bekommen aus der Tasche des polnischen Mannschaftsarztes. So läuft das hier Fairplay-mäßig und auch Urbanski ist wieder mit dabei. Die Franzosen im Vorwärtsgang mit Tchouaméni, der Mann, der auf der 6 spielt, neben N'Golo Kanté, also im defensiven Mittelfeld. Und Mbappé lässt sich immer weiter fallen. Der merkt, dass
Frankreich gegen Polen, da steht es 0:0. Niederlande gegen Österreich 0:1. Das ist die aktuelle Situation in Gruppe D bei der Fußball-EM an diesem letzten Gruppenspieltag. Um 21 Uhr folgen dann die Entscheidungen in Gruppe C. Und da schaut die deutsche Nationalmannschaft ganz genau hin, denn der Gruppenzweite wird Deutschlands Gegner im Achtelfinale. Alle vier Mannschaften aus Gruppe C können das noch werden: England, Dänemark, Slowenien und Serbien. Es ist kompliziert, aber Mats Nicholson hat mal ein paar Rechenbeispiele durchgespielt.
England hat den Einzug in die K.O.-Runde sicher und gute Chancen, dem Duell mit Deutschland aus dem Weg zu gehen. Ein Sieg gegen Slowenien und England steht sicher als Gruppenerster fest. Vieles ist denkbar. Nehmen wir das Beispiel Dänemark. Mit einem Sieg gegen Serbien ist Platz 1 drin, wenn England nicht gewinnt. Bei einer Niederlage fahren die Dänen wahrscheinlich nach der Vorrunde nach Hause. Wie eng es ist, zeigt folgende Variante. Am Ende könnte die Fairplay-Wertung den Kampf um Platz 2 zwischen Dänemark und Slowenien entscheiden. Da würde es dann am Ende um die Anzahl der gelben und roten Karten gehen.
Das entsprechende Achtelfinale des Gruppenzweiten in dieser Gruppe dann also gegen Deutschland am kommenden Samstag. Für dieses Spiel muss sich die Leistung des deutschen Teams aber noch verbessern, findet DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig.
Naja, wir haben gemerkt, mit jedem Spiel wurden die Steine größer, die wir aus dem Weg räumen mussten. Und das wird sich fortsetzen, diese Tendenz. Ich denke, dass wir schon noch ein paar Schüppchen auflegen müssen, wenn wir denn noch länger im Turnier bleiben wollen. Aber das weiß jeder. Und ich denke auch, dass wir mit jeder Aufgabe wachsen. Und das ist das Positive, dass wir dieses Potenzial haben. Ja, dass wir nicht am Ende des Leistungsniveaus sind, sondern dass wir zulegen können.
Ja, DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig zur Leistung der deutschen Mannschaft. Das war's fürs Erste von der Fußball-Europameisterschaft. Mehr dann in Sport aktuell um 22.50 Uhr.
Schönen Dank, Christina Hövelands. Fachleute besorgt, geht uns das Wasser aus? Das ist Thema unseres Podcasts Deutschlandfunk der Tag mit Sandra Schulz. Seit 17 Uhr in unserer Deutschlandfunk-App. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Dirk-Oliver Heckmann. Danke Ihnen fürs Zuhören und einen schönen Abend.